Herzlich willkommen zum Hörseminar von und mit Boris Grundl. Ihr zehnteiliges Weiterbildungskonzept, exklusiv produziert für die Firma MSA. Die ersten 5 Module geben Ihnen Antworten auf die Frage, wie führe ich mich selbst am effektivsten? Die zweiten 5 Module geben Ihnen einen Einblick, wie Sie andere wirkungsvoll führen. In unserem heutigen Thema geht es um die Mythen der Führung. Herr Grundl, in den nächsten 5 Podcasts geben Sie Antworten darauf, wie wir andere erfolgreich führen. Warum haben Sie genau dieses Thema als Einstieg gewählt? Warum müssen wir uns zuerst mit den Mythen der Führung auseinandersetzen?
Ja, die Mythen der Führung, warum ist das der Einstieg? Eine sehr gute Frage. Ich versuche es mal sehr einfach klarzustellen. Jeder denkt, er weiß, wie Führung funktioniert. Überall hören wir, was die Führungskräfte besser machen sollen, anders machen sollen. Ich bin viel unterwegs, bin auf Podiumsdiskussionen, werde eingeladen, auch Auftritte im Fernsehen, Interviews und so weiter. Immer sind Leute da, die sagen, sie wüssten, wie man es besser machen müsste. Aber die wenigsten heben die Hand, gehen nach vorne und sagen, ich zeige es. Also Kritiker haben wir sehr viele. Und vor allem dann, wenn wir auf Führungskräfte gucken. Warum ist das so? Wenn wir die Frage ein bisschen tiefer beantworten, müssen wir verstehen, dass wir in Deutschland in der Historie sehr, sehr negative Erfahrungen zum Thema Führung gemacht haben. Und deswegen haben wir heute ein Problem, dieses Thema relativ unbesetzt oder locker anzugehen. Das wird sehr, sehr stark überzogen und in anderen Ländern ist es bei weitem nicht so. Also wir müssen uns angucken, wo kommt das her? Woher kommt das, dass wir so ein Problem haben, dieses Thema einfach zu beleuten? Und deswegen müssen wir uns angucken, welche Ideen zum Thema Führung im Raum sind, die uns eigentlich eher blockieren, als dass sie uns helfen. Und auf der Suche danach, wieso das Massendenken zum Thema Führung ist, sind mir diese 10 Mythen, diese 10 Annahmen von Führung mehr oder weniger über den Weg gelaufen, wo ich gemerkt habe, das sind genau das Denken in der Masse, das im Wege steht, das uns genau daran hindert, erfolgreich zu führen. Und jetzt verstehen Sie auch dieses Thema Mythen der Führung. Anders ausgedrückt, wenn wir eine Software haben, die nicht so wirkungsvoll ist, ja, Sie kaufen irgendein Computerprogramm, das nicht so gut funktioniert, dann haben Sie 2 Möglichkeiten. Einmal können Sie sich Updates besorgen, die Sie so lange aufspielen, bis das Programm funktioniert. Oder Sie gehen hin, löschen und ziehen ein neues Programm drauf. Und so ähnlich ist es mit den Mythen. Das ist ein Programm, das wir im Kopf haben, das vieles von dem, was wir machen, steuert, wir aber nicht wissen, wie wir damit wirklich wirkungsvoll führen lernen. Und diese Mythen möchte ich Ihnen einfach vorstellen und Sie können ja dann entscheiden, an welchem Mythos Sie arbeiten wollen, wo Sie ein Update draufspielen wollen, von was Sie sich verabschieden wollen. Gut, fangen wir an. Wichtig ist jetzt, dass Sie wieder die PDF-Ausdruck vor sich haben, den Sie im Rechner oder ausgedruckt haben, damit Sie im Überblick diese 10 hemmenden Ansichten über Führung vor sich haben. Als erstes steht da das Bild der idealen Führungskraft. Nun, was heißt das? Wir haben einen fast überzogenen Anspruch an das Thema Führung. In unseren Augen muss die ideale Führungskraft sein, ein Wirtschaftslenker, Denker sensationeller Natur, gleichzeitig ein Menschenfreund wie Mahatma Gandhi und zwischendurch auch ein Kriegsstratege wie Napoleon. Also all das soll er vereinen. Jede Persönlichkeit für sich ist schon unglaublich schwer überhaupt zu erfassen. Aber wenn es dann geht, diesen Mischmasch, diesen Übermenschen, den wir da eigentlich beschreiben, zu folgen, können wir ja eigentlich nur scheitern. Also ist die Frage nach der idealen Führungskraft genau die Frage, die uns das Bewusstsein immer dahin lenkt, was fehlt. Ich würde gerne schauen, natürlich, wie wir besser werden, aber erstmal angucken, wo wir sind und wie wir von dort, wo wir sind, einfach effektiver und besser werden. Mein Vorschlag ist, es gibt eine Definition einer Führungskraft, einer wirkungsvollen Führungskraft auf der einen Seite, und der eines guten Menschen auf der anderen Seite. Wir müssen also trennen zwischen wirkungsvollem Führen und einem guten Menschen. Natürlich müssen wir immer wieder daran arbeiten, ein besserer Mensch zu werden, aber das ist eine andere Aufgabe wie wirkungsvoll führen. Ha, werden manche sagen. Ich muss also ein Schwein sein, um zu führen. Nein, das heißt es nicht. Es heißt nur, dass wir sauber unterscheiden müssen zwischen wirkungsvollem Führen und dem guten Menschen, dem wir immer mehr oder immer besser werden sollen. Wenn wir das vermischen, haben wir Probleme und sehen nur die Defizite, die uns noch fehlen, bis wir perfekt sind. Der zweite Mythos: Führung ist eine angeborene Fähigkeit. Immer wieder höre ich das beim Thema Kommunikation, Verkauf und Führung. Man kann's oder man kann's nicht. Natürlich haben wir Gene oder Talente, die uns das ein oder andere vereinfachen oder leichter machen. Das ist klar. Aber jetzt frage ich Sie, warum sollen wir uns überhaupt mit irgendwas beschäftigen, wo wir kein Talent haben, wo wir nicht so stark sind? Also gehen wir mal davon aus, wir haben ein Talent von zwischen 0 und 10, irgendeiner Zahl, ob 2, ob 4, ob 6, wie auch immer. Es ist doch nur entscheidend, dass wir uns auf das konzentrieren, wo wir das Talent und die Möglichkeit haben. Wie wir aus dem mehr machen, was da ist, zum Thema zum Beispiel Führung, Verkaufen. Es gibt viele andere Talente, wo wir mehr oder weniger haben. Es ist doch unwichtig, was uns fehlt. Wenn wir in die Führungsverantwortung kommen, müssen wir doch einfach schauen, wo können wir ansetzen, wo haben wir Fähigkeiten, die wir ausbauen können. Und wir brauchen uns nicht mit dem beschäftigen, was uns fehlt. Also es geht nicht darum, 1 oder 0, angeboren oder nicht. Es geht darum, wo können wir ansetzen und wo können wir uns strecken und besser werden. Auch hier sagt man sich dann einfach, ich bin so, ich kann das nicht. Und damit ist das Wachstum vorbei. Ich habe die nächste Ausrede dafür, dass ich hier nicht vorne komme. Nummer 3, nur positive Eigenschaften. Nun, das positive Denken ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und Sie kennen ja die, ich will es mal sagen, Philosophie, wir sollten einfach immer nur sehen, was geht, was da ist und was möglich ist. Also immer nur positiv. Im Lächeln aufwachen, mit einem Lächeln durch den Tag und mit einem Lächeln einschlafen. Wir sehen, dass das nicht funktioniert, weil überall, wo das sehr stark gefordert wird, haben wir andere Probleme, zum Beispiel, dass Leute in den Burnout reisen oder dass sie irgendwelche Drogen einnehmen müssen, um diesem positiven Bild zu entsprechen. Ich möchte Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Wir sind Menschen. Wir haben schlechte Gefühle oder sind schlecht drauf. Es sind auch Neid, Missgunst, Hass. Es sind Themen, die sind da. Wir dürfen dem aber nicht zu viel Raum geben. Wir können aber auch nicht sagen, dass es morgen weg ist. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir Menschen sind. Und ein Mensch hat auch ein Recht auf schlechte Laune. Er hat aber kein Recht, das an anderen auszulassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir müssen lernen, wenn wir solche Phasen haben, dass wir die durch uns durchrauschen lassen. Wir uns eigentlich zurückziehen und warten, bis diese Wolke vorbei ist. Und siehe da, die anderen positiveren Zustände werden immer größer. Aber Vorsicht, wenn Sie sich schlecht fühlen, dass Sie sich schlecht fühlen, dann nimmt das noch mehr Raum und bringt Sie nicht nach vorne, sondern hindert Sie. Also, es geht darum, immer positiver zu werden. Wir sind aber Menschen. Diese dunklen Phasen werden immer da sein und das ist okay. Nummer 4, Mitarbeiter glücklich machen. Ja, das ist sowas. Ne? Je mehr wir ein Single-Staat werden, umso mehr ist es natürlich, dass wir uns irgendwo unser Nest suchen. Idealerweise wäre das Nest wo? Natürlich in der Familie. Die alten Familienkonzepte sind aufgebrochen. Waren sie gut, waren sie schlecht? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Folgendes passiert. Je mehr wir kein Nest haben, zu Hause, umso mehr suchen wir ein Nest wo? In einer Firma, in einer Organisation. Das mag zuerst sehr praktisch sein, aber ich sage Ihnen, wo das hinführt. Das führt dahin, dass wir das Glück, das Aufgehobensein, das, wie soll ich mal sagen, familiäre irgendwo suchen, nämlich in der Firma. Das führt dann dazu, wenn wir diese Kultur weiterführen, dass Leute wirklich denken, ich habe eine Organisation und da gehe ich hin und die muss mich glücklich machen. Die ist dafür verantwortlich, dass mein Glück sich mehrt. Jetzt frage ich Sie, ist das möglich? Oder wo führt das hin, wenn wir denken, Organisationen sind dafür da, Menschen glücklich zu machen? Oder wir als Menschen müssen andere glücklich machen? Und dann kommen die und sagen auch noch, ja, ich will mich von dir glücklich machen lassen. Sie bekommen zwar Macht, aber eine fast unlösbare Aufgabe. Vor allem, wenn sie sich dem verpflichten, werden sie mehr von der anderen Person geführt, als dass sie sie führen. Nummer 5, über Nähe zur Leistung. Tja, gerade in Organisationen, wo viel mit Nähe oder positiven Gefühlen oder auch mit angenehmen Gefühlen gearbeitet wird, ist natürlich das Thema Nähe oder über Nähe zur Leistung ganz klar. Wir gehen mit jemandem trinken, verbringen mit ihm Zeit und wollen natürlich, dass der andere anfängt, dass er mehr gibt, dass er mehr Leistung bringt, dass er sich über sich hinauswächst und dass er glänzt und dass er hervorragende Ergebnisse produziert. Tja, das mag am Anfang gehen, aber irgendwann mal, wenn ein anderer vorm Hindernis steht, wenn er über die nächste Hürde nicht gehen will, wenn er in seinem Wachstum, sag ich mal, auf der Stelle tritt, wenn er nicht weiterkommt oder wenn die Ausreden mehr werden, können wir dann wirklich über Nähe noch jemandem helfen? Sie wissen die Antwort. Es geht nicht. Wir brauchen Nähe, menschliche Nähe, aber zum einen auch Distanz. Wir müssen in bestimmten Momenten auf Distanz gehen, uns zurückziehen. Ein bisschen, ja, Schmerz auslösen. Warum? Damit Menschen auch Hürden nehmen können, wo sie normalerweise alleine nicht drüben kommen. Und während diese Menschen dann darüber gehen und eine emotionale Hürde oder wie auch immer etwas nehmen und danach die Performance bringen und auf einmal die Ergebnisse da besser werden, dann werden sie gemocht und geschätzt für das, dass sie den anderen im richtigen Moment ein bisschen gefordert haben. Aber in dem Moment, wo sie es tun, mag derjenige sie auf keinen Fall. Wir müssen lernen, Nähe und Distanz sind Führungswerkzeuge. Wir arbeiten damit, weil Nähe oder das Gefühl von Freude oder Distanz, das Gefühl von Schmerz, die emotionalen Bandbreiten sind, in denen wir uns als Mensch aufhalten. Und diese Resonanz, dieses Feedback, Anerkennung ist Nähe, Distanz eher Kälte, soll den anderen helfen, sich auszurichten, sich in eine Position zu bringen, wo sie eben mehr Nähe wollen. Und die liegt nun mal bei uns in unserer Gesellschaft beim Thema Leistung und Ergebnisse. Tja, werden manche sagen, ist aber schade, dass das so ist. Wäre es nicht besser, wir würden das anders machen. Schauen Sie, ich als Coach bin nicht dazu da, zu werten, wie die Welt ist, oder zu sagen, es müsste so oder so oder so eigentlich sein, das überlasse ich anderen. Ich habe meinen Blick trainiert darauf, wie die Spielregeln sind, damit sie wirkungsvoll führen, damit sie die Ergebnisse bekommen, die sie haben möchten. Ich möchte sie nicht kommentieren. Schauen Sie, wenn Sie einen Stift in der Hand halten, Sie machen die Hand auf, fällt dieser Stift zu Boden. Ich kann mich jetzt beschweren über die Erdanziehungskraft oder ich kann damit umgehen und weiß eben, wenn ich an einer Klippe stehe, ist es besser, nicht einen Schritt weiter zu gehen, weil ich sonst hinunterfalle. Also, die Themen hier sind einfach Themen, die ich beobachtet habe und es liegt mir fern, es zu bewerten. Insofern müssen Sie einfach wissen, als Führungskraft ist Nähe und Distanz ein Werkzeug, um Menschen zu entwickeln. Den nächsten Mythos können wir uns live anhören aus einem Seminarausschnitt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Wir hören uns gleich wieder. Machen wir weiter mit den Mythen. Kommen wir zum nächsten Mythos. Mitarbeiter zufrieden machen. Also, ich gehe jetzt in die Firma, komme zu Ihnen, Sie führen mich und jetzt sage ich zum Beispiel, Herr Dettling, machen Sie mich gefälligst zufrieden, Sie sind meine Führungskraft. Und Herr Dettling hat dieses andere zufrieden machen wollen als Motiv in ihm. Und je nachdem, ob er macht, was ich will, bin ich zufrieden oder nicht zufrieden. Jetzt will er aber, dass ich zufrieden bin. Wer führt wen? Ich führe ihn, weil er mich zufrieden machen will. Und ich reagiere dann dementsprechend, jetzt bin ich nicht zufrieden. Und dann dirigiere ich ihn so hin, dass er mich so führt, dass ich zufrieden bin. Aber wer führt wen? Ich führe ihn. Ich weiß, es kommt nie vor. Denken Sie daran, das sind tiefe Glaubenssätze in Ihnen, die es Ihnen verdammt schwer machen, richtig zu führen. Und vor allem nicht richtig, sondern wirkungsvoll. Ja? Ob das gut oder schlecht ist,
sei dahingestellt. Ich sage Ihnen, wie wirkungsvolles Führen funktioniert. Und ich sage Ihnen, wie die Software dahinter genau aussieht. Ganz klar nachvollziehbar. Ob Sie es machen wollen oder nicht, ist wirklich Ihr Ding. Aber Sie können hier nicht rausgehen und sagen, Sie wissen nicht, wo es eigentlich liegt. Das geht leider nicht mehr.
Zurück im Studio und zu Punkt 7, Steuerung nur über Hierarchie. Ja, auch ein sehr altes Bild, Ober sticht unter. Das heißt, Chefe sagt Mitarbeiter, mache. Ein so altes Bild der Führung ist in vielen Köpfen noch verankert. Derjenige, der ein bisschen länger dabei ist oder ein bisschen höher steht, sagt dem anderen, wie es funktioniert. Normalerweise könnte das so sein, aber in der Geschwindigkeit, in der Sie heute lernen müssen, wo Projekte gearbeitet werden und vielfältige Talente und Stärken in Teams zusammengebracht werden müssen, sind die Hierarchien sehr flach geworden. Es kommt oft vor, dass Leute in bestimmten Bereichen einfach mehr Ahnung haben wie Sie. Und da sollten Sie sich auch mal führen lassen. Und Sie sollten vielleicht auch mal Ihren Chef führen oder Ihren Vorgesetzten oder den, der über Ihnen steht, mit dem einen oder anderen Tipp. Aber smart genug sein, auch wieder Themen anzunehmen. Wir müssen also Führung mehr als einen konstruktiven Austausch, als eine Hilfe, uns zu entwickeln sehen, jenseits von Hierarchien. Das hat eher was mit Kompetenz und der Fähigkeit zu tun, eben Wege zu sehen und zu gehen, die andere nicht gehen können. Also dieses alte Bild der Hierarchie muss aus den Köpfen weg, damit wir das konstruktive Beeinflussen jenseits von Hierarchieebenen wahrnehmen. Der 8. Punkt, Mitarbeiter abhängig machen. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer in uns reingucken. Warum? Dieses Abhängigmachen ist ja nicht etwas, das wir bewusst ansteuern. Wir gehen hin und sagen, so, wir wollen Menschen abhängig machen. Aber wenn ich Ihnen sage oder frage, wollen Sie gebraucht werden, dann werden Sie vielleicht sagen, ja klar, wer will nicht gebraucht werden. Aber wenn dieses Gebrauchtwerden zum System wird, dann kreieren Sie Abhängigkeit. Schauen Sie, nehmen wir mal an, Sie haben in ein Haus investiert, haben Kredit aufgenommen, hängen sich rein, werden beruflich erfolgreich, müssen jeden Monat eine gewisse Summe abdrücken, dann ist natürlich klar, dass Sie sich absichern wollen. Und weil Sie nicht so viel Risiko gehen wollen, machen Sie natürlich das, was viele dann machen. Da sagen Sie, okay, ich gucke, dass ich möglichst viel Einfluss habe, möglichst viel auf mich zentriere, dass die anderen möglichst abhängig sind, weil dann bin ich mir sicher, dass es weiterläuft, dass ich nicht gekündigt werde, dass man mich braucht, dass man mich nach mir fragt und einfach, dass man mich nicht wegschieben kann. Dahinter ist natürlich mangelndes Selbstvertrauen. Und vor allem arbeiten wir daran, dass wir im Vordergrund stehen und uns absichern, gebraucht werden oder wie auch immer und nicht, dass andere sich entwickeln. Und da sehen Sie auch, Deutschland ist ein Land, das kollektiv daran arbeitet, Menschen voneinander abhängig zu machen, nicht im Sinne der Unterstützung, sondern in dem Sinne, dass wir gebraucht werden wollen. Wenn Eltern Kinder haben, die noch mit 35 nach Hause kommen, sich dort die Wäsche waschen lassen, ist die Antwort wahrscheinlich nicht bei den Kindern, sondern eher bei den Eltern zu suchen. Mir scheint es manchmal sogar so, dass dort unbewusst daran gearbeitet wird, dass die vor allem im Alter auch noch kommen, damit die Eltern im Alter nicht allein sind. Und deswegen machen sie die Kinder abhängig und helfen denen wirklich nicht. Weil später stehen sie im Beruf und stehen irgendwo dran, vorne im Wind und schreien dann auch noch Mama und Papa. Ja, also wir müssen daran arbeiten, dass andere Menschen unabhängig werden. Sogar, dass sie uns nicht brauchen. Sogar, dass sie dastehen und sagen, geh mir aus dem Weg. Dann haben wir einen guten Job gemacht. Ich weiß, das zwickt bei vielen. Aber wenn Leute kommen und so stark sind, dass sie sagen, geh mir aus dem Weg, dann haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Punkt 9, Sie müssen Ihre Mitarbeiter motivieren. Ja, das ist doch ein spannender Satz. Wir müssen also hingehen und im Kopf von anderen rumfummeln, damit die Lust haben, was zu tun. Was für ein armseliger Ansatz und von Arroganz geprägt. Können wir denn nicht einfach akzeptieren, dass andere Menschen anders sind, dass sie anders denken, anders fühlen, andere Werte, andere Glaubenssätze haben? Und demnach auch andere Motivationslagen. Der Ansatz, dass ich meine, ich müsste andere motivieren, ist an Arroganz nicht mehr zu übertreffen. Und ich will Ihnen das ganz klar sagen, warum. Wir denken, wir müssten was dazu tun, damit sich andere Menschen bewegen. Überlegen Sie sich das mal. Man braucht uns, um anderen was zu geben. Dabei müssen wir konstant dran arbeiten, anderen Menschen Raum zu geben, dass sie ihre eigene Motivation entwickeln. Dass sie das Feuer in sich entdecken und nicht ein Feuer, das wir von außen reingeben und sind wir weg, fallen die anderen um. Ich weiß, es wird viel von der intrinsischen Motivation geredet, aber wie konsequent entwickeln sie sie? Das hat sehr viel mit Fordern zu tun. Das hat damit was zu tun, dass wir wissen, dass mehr im anderen steckt, als er bis jetzt rausgeholt hat und dass wir immer ein bisschen mehr an andere glauben, als derjenige an sich. Und das kostet viel Kraft. Und dann ist auch klar, wie Sie damit umgehen sollten. Schauen Sie, dass Sie selber für die Themen, die Sie machen wollen, brennen und begeistert sind. Da müssen Sie hart arbeiten. Eine Formel oder eine Formel kommt aus den ersten Podcasts mit dem Thema Umsetzungsenergie ist gleich Ziel immer Selbstvertrauen. Da müssen Sie schon sehr konsequent arbeiten, um selbst diese Strahlen in den Augen zu haben für diese Zukunft, auf die Sie zugehen. Und glauben Sie mir, das ist die härteste Arbeit, die Sie machen müssen, um andere zu motivieren. Selber die Mundwinkel unten und keinen Bock und bei anderen im Kopf rumfummeln, das ist eine Frechheit. Und ich hoffe, dass in der gesamten Managementliteratur das endlich irgendwann mal eingesehen wird und man sich davon verabschiedet. Zum 10. Mythos, wieder ein kurzer Seminarausschnitt und eine kleine Zusammenfassung, ein Ausblick, wie Sie mit diesen 10 hemmenden Ansichten über Führung umgehen können. Bis gleich.
Der nächste ist Einsatz von Psychotricks. Ja, die stehen in den Zeitschriften. Ne? 10 Wege, wie Sie Ihre Frau glücklich machen. Wenn Sie es rausgekriegt haben, wie, besuche ich ein Seminar bei Ihnen. Also hüten Sie sich vor den 0815 Sachen, die in den ein oder anderen Sachen da so rangebracht werden. Psychotricks helfen kurzfristig, ja. Ist aber wie beim Schach. Irgendwann kommen die anderen dahinter. Dann hinterfragen Sie die Motive, die Sie damals hatten und dann verlieren Sie sie. Dann verlieren Sie sie. Die Antwort ist natürlich Authentizität. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, weil es so viel missbraucht wird. Ist halt auch wieder so ein Modewort. Ne? Stimmigkeit ist schöner. Dass Sie stimmig sind mit dem, wer Sie sind, dann sind Sie auch viel, viel, viel kraftvoller. Also lassen Sie uns von Stimmigkeit reden. Finger weg vom Psychotricks. So, das sind jetzt Ihre 10 hemmenden Mythen über Führung. Welcher Mythos ist derjenige, der Sie am meisten behindert? Gucken Sie mal drauf. Von wem sollten Sie sich verabschieden? Und wenn Sie selber da schon ziemlich durch sind, fragen Sie sich, von welchen Mythen sollten sich Ihre Mitarbeiter verabschieden? Einmal Selbstreflexion, andermal Reflexion über Ihr Team.
So, zurück im Studio. Und ich hoffe, dass bei diesen 10 hemmenden Ansichten über Führung, dass dort der eine oder andere Steinchen, Erkenntnischen oder wie auch immer Klarheit für Sie dabei ist, dass Sie wissen, woran Sie arbeiten müssen. Fragen Sie sich einfach, welcher dieser Ansichten, dieser Mythen ist mir am meisten im Weg? Gucken Sie dahin, machen sich Gedanken drüber und überlegen sich immer, wer führt wen, wenn Sie sich von diesem Mythos nicht verabschieden. Denken Sie dran, das ist wie so eine Art Software. Sie haben die Möglichkeit, ein Update, ein neues, ein weiteres Denken hinzuzuführen oder den wirklich radikal zu löschen und eine andere Ansicht draufzuspielen. Natürlich geht das nicht über Nacht. Aber es lohnt sich konsequent mit diesen Themen auseinanderzusetzen. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön für die vielen zahlreichen Feedbacks, die wir bekommen haben. Wir wussten nicht, dass das wirklich so gut ankommt. Wir sind sehr glücklich darüber, freuen uns, ein herzliches Dankeschön und arbeiten weiter hart daran, um Ihnen so viel wie möglich Input zu geben, damit Sie in Ihrer Aufgabe ein Stückchen weiterkommen. Nämlich das ist das, was wir denken, was unser Job ist, Ihnen zu dienen, damit Sie weiterkommen. Es war wieder eine Freude, zu Ihnen zu sprechen. Mit der Hoffnung, auch diesmal Ihnen gedient zu haben, freue ich mich auf das nächste Podcast mit Ihnen. Ihr Boris Grundl.
Herr Grundl, herzlichen Dank für Ihre Erkenntnisse. Im nächsten Modul geht es um die 5 Versuchungen einer Führungskraft. Es geht darum, welche Versuchungen wir überwinden müssen, um wirkungsvoll führen zu können. Seien Sie gespannt darauf.